Ja, wenn das Leben nicht nach Plan verläuft. Vorhin habe ich es ja angekündigt, so ein Seminar, Veranstaltung effizient geplant, gekonnt, umgesetzt. So soll es doch auch in unserem Leben sein. Da machen wir großartige Pläne und verbessern uns immer mehr. Also ich bin zumindest so ein Mensch, ich organisiere ganz gerne Sachen und optimiere Sachen und dann versucht man das ja auch im Leben. Man versucht seinen Tag zu strukturieren, man versucht immer einen Plan B zu haben, wenn irgendwas nicht schief geht. Und man will ja weiter vorankommen im Leben, man setzt sich Ziele. Und mit guter Planung ist wirklich sehr viel getan. Aber trotz all dem im Leben gibt es diese Situation, wo das dann scheitert. Ja, man kann so seinen Plan haben für das Leben. Man hat viel auf die Seite gelegt, um dann im Ruhestand ein schönes Leben zu haben, Weltreise und so weiter und so fort. Und auf einmal ist man 65 und dann ist man krank und kann gar nicht das Leben so leben, wie man sich das vorgestellt hat. Oder man ist total ambitioniert im Beruf, man arbeitet hin auf die Beförderung, man macht alles richtig, man bildet sich fort, man ist ein Top-Mitarbeiter und vom Chef kriegt man eine super positive Rückmeldung. Alles sieht danach aus, als ob jetzt bald die Beförderung kommt und auf einmal ist Corona und die Branche liegt flach und dann wird man gekündigt. Statt der Beförderung die Kündigung. Oder ansonsten im Leben alles geplant, alles im Griff und auf einmal kommt ein Schicksalsschlag durch einen nahestehenden Menschen, den man verliert oder andere Dinge. Also man kann wirklich viel planen im Leben, man kann der Organisationsmeister sein, vielleicht hat man sogar das Seminar an der Gemeindeakademie belegt und trotzdem kann es passieren, dass dann im Leben der Plan nicht hinhaut. So toll wir auch planen können. Das ist die Geschichte des Lebens. Und wenn wir ehrlich sind, dann werden wir an den Punkt kommen, wo wir uns darin wiederfinden, so selbstbewusst wie auch sein mögen. Und wie gehen wir dann damit um? Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum das Leben nicht nach Plan verläuft, aber eine Person, die mich in dieser Frage inspiriert, also eine biblische Person, ist Josef, der Sohn von Jakob, der noch 11 Brüder hatte aus dem Alten Testament. Und da möchte ich euch heute hineinnehmen in seine Lebensgeschichte. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte in groben Zügen, aber da gibt es noch ein paar interessante Details, die es zu entdecken gilt. Und in der Vorbereitung habe ich mich intensiver damit beschäftigt und das hat mich echt fasziniert und deswegen wollte ich das gerne mit euch teilen. Und diese Geschichte hat ja viele Höhen und Tiefen. Und ein Höhepunkt oder der absolute Höhepunkt, das ist der heutige Predigttext. Und zwar ist ja im Grunde genommen das Kernproblem, dass Josef sich mit seinen Brüdern zerstritten hat. Seine Brüder haben ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft, haben seinem Vater erzählt, er sei tot. Und damit hatten die Sache abgehakt, so schien es zumindest. Und Josef ging durch verschiedene Höhen und Tiefen in Ägypten, war erst Sklave, hat sich dann da aber hochgearbeitet. Dann gab es Schwierigkeiten mit der Frau seines Herrn. Dann kam er ins Gefängnis, ein wirklicher Tiefpunkt. Aber dann im Gefängnis hat er sich ordentlich verhalten, hat dort im Gefängnis immer mehr Freiheiten bekommen. Und da gab es zwei Menschen vom Hof des Pharao, die dort im Gefängnis saßen. Und den Menschen konnte er helfen, indem er deren Traum gedeutet hat. Ja, dem einen Menschen hat es letztendlich nicht ganz so sehr geholfen, weil der hat nur erfahren, dass er in 3 Tagen gehängt wird. Aber der andere Mensch, der kam frei aus dem Gefängnis und war dann wieder am Hof vom Pharao. Und da war eigentlich die Hoffnung da für Josef, dass es für ihn jetzt vorangeht. Aber das war nicht so, sondern er blieb weiter im Gefängnis. Erst später hat sich der Mundschenk an Josef erinnert, nämlich als der Pharao einen Traum hatte und einen Traumdeuter suchte, kam dem Mundschenk in den Sinn, da gibt es doch jemand, der Träume deuten kann. Und dann hat der Mundschenk dafür gesorgt, dass Josef vor dem Pharao sprechen konnte. Und Josef konnte den Traum des Pharao deuten. Es ging um eine Hungersnot und 7 fette und 7 dürre Jahre und dass man eben für diese dürren Jahre vorsorgen muss. Und der Pharao war so beeindruckt von Josefs Traumdeutung und auch seine Rede, die er gehalten hat, dass der Pharao gesagt hat, du bist der Mann, der uns jetzt hilft in der Situation. Du bist verantwortlich, die Getreideabgaben einzusammeln und in Silos zu speichern und dann eben herauszugeben in den dürren Jahren, in Jahren der Hungersnot. Und dann stieg Josef auf zum ersten Mann im Pharao, im Reich des Pharao in Ägypten. Und dann später kamen die Söhne Jakobs, also nicht alle, einer hat gefehlt, kamen dann zu Josef, um Getreide zu besorgen für ihren für ihre Familie, weil es da eben die Hungersnot gab, und dann kam es eben wieder zu dem Aufeinandertreffen, dem unerwarteten Aufeinandertreffen zwischen Josef und den Brüdern, was sich erst sehr schwierig entwickelte, da werde ich gleich noch zu sprechen kommen, aber dann kam es zu dem entscheidenden Moment, an dem Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und das möchte ich euch mal vorlesen aus der Bibel, das Buch Genesis oder 1. Mose, Kapitel 45, die Verse 1 bis 5. Und zuvor hat Josef noch den Brüdern gedroht, dass er den jüngsten Sohn Benjamin einsperren würde. Und dann hat allerdings ein anderer Bruder, nämlich Judah, gesagt, nein, das soll er nicht machen, sondern Judah würde stattdessen ins Gefängnis gehen für den Bruder Benjamin. Und das war so eine Kehrtwende, weil vorher, Josef war ja der Zweitjüngste, den wollten sie unbedingt loswerden. Und diesmal haben sie eben den jüngsten Sohn nicht loswerden wollen, sondern haben ihn geschützt. Und das hat Josef sehr berührt. Und dann lesen wir in Kapitel 45, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Es ist eine sehr bewegende Geschichte und ich kann ja in meiner Predigt jetzt auch nicht alles aufgreifen aus dieser Geschichte. Es lohnt sich einfach, das selber durchzulesen oder auch mal einen der Verfilmungen anzuschauen, die es so gibt von der Geschichte des Josef. Josef hatte die Vision von einem erfolgreichen Leben. Schon als junger Mann hatte er große Träume. Und Gott hat ihm diese Träume geschenkt und auch die Fähigkeit, die Träume zu deuten. Und das ist ja toll, dass Gott einem so eine Gabe schenkt. Aber Josef hat da das Fingerspitzengefühl im Umgang mit dieser Gabe gefehlt. Denn er hatte den Traum, dass seine Brüder sich alle mal vor ihm verbeugen würden. Und das ist ja dann auch geschehen. Aber dass er seinen Brüdern das so offen mitteilt, war nicht sehr schlau. Das wirkte zumindest arrogant, wenn er nicht sogar arrogant war. Dann war er zumindest unbeholfen in der Art und Weise, wie er das so kommuniziert hat. Und das führte zu Spannung zwischen ihm und den Brüdern. Und seine Brüder konnten ihn nicht leiden, auch deswegen, weil Jakob ihn immer bevorzugt hat. Jakob hatte auch einen wichtigen Anteil an diesem Konflikt. Und letztendlich haben sie ihn so gehasst, dass sie ihn umbringen wollten. Das konnte letztendlich noch vermieden werden. Er landete dann erstmal in einem Brunnen und dann lag er da im Brunnen und hat sich gewundert, wie ihm da geschieht. Und dann hat man noch ein bisschen anders umdisponiert, dann kamen Sklavenhändler vorbei und dann hat man ihn da verkauft und hat Jakob erzählt, ja, Josef ist leider von einem Vieh gerammt worden und ist verstorben. Jakob war natürlich am Boden zerstört und die Brüder dachten erst, jetzt hat es sich damit erledigt. Wie wird sich Josef in dieser Situation gefühlt haben? Warum geschieht ihm das? Mag sein, dass er etwas unbeholfen war, aber ist das gerechtfertigt, ihn in einen Brunnen zu werfen und an Sklavenhändler zu verkaufen und seinem Vater anzulügen, dass er jetzt tot sei? Nein, das ist schreiendes Unrecht. Sein Leben wurde zerstört. Und auch im weiteren Verlauf wird er ungerecht behandelt. Von der Frau von Potiphar, die sich an ihn ranmacht und weil Josef sie zurückweist, behauptet sie, er hätte sich an ihr vergangen. Und dann kommt er ins Gefängnis wegen nichts. Er kommt ins Gefängnis, weil er ein ehrbarer Mann war. Das ist doch schreiendes Unrecht. Und ein weiterer Tiefpunkt im Leben des Josef. Und selbst als er die Träume deutete von diesen beiden Beamten, kam nicht die erhoffte Wende, sondern er wurde vergessen von dem Mundschenk. Das musste ihm doch zuerst wie ein Zeichen des Himmels erschienen sein, dass diese beiden bedeutsamen Persönlichkeiten da mit ihm im Gefängnis sind und ihn bitten, seinen Traum zu deuten. Er hat ja diese Gabe. Da kriegt man doch Hoffnung und denkt, da muss doch Gott dahinter stecken. Jetzt bahnt Gott mir den Weg nach draußen. Und dann deutet er die Träume, zumindest der Mundschenk kann zurückkehren und dann passiert aber einfach nichts. So das Leben des Josef. Und um ehrlich zu sein, ich kann mich da auch wiederfinden im Leben. Situationen, die ich erlebt habe, wo ich auch gedacht habe, da kommt jetzt Gott. Und dann sind da solche Zeichen. Und dann geschieht aber nicht das, was man dann erwartet, diese Wende. Und diese Situation kannte Josef. In dieser Situation war Josef. Er fühlte sich vergessen. Und erst später kam dann der Höheflug, als er zum ersten Mann im Reich aufstieg. Und da sind ja jetzt nun viele Jahre vergangen und da hatte er so seinen Alltag, seine Dinge, die ihn beschäftigt haben. Ab und zu ist sicherlich auch die Vergangenheit wieder in ihm hervorgegangen, weil das so ein prägendes Ereignis ist, was man in jungen Jahren erlebt. Und wenn man so als Jugendlicher in einen Brunnen geschmissen und einfach nicht gewollt wird, rausgeschmissen und ins Ausland verkauft, das prägt einen. Und sicherlich lag er manchmal nachts wach und hat sich geärgert über diese Situation in seinem Leben und was seine Brüder ihm da angetan haben, gerade auch wenn er an einem Tiefpunkt angelangt war. Das kann ich mir vorstellen. Aber dann hat er auch vieles andere gehabt, was ihn beschäftigt hat. Er hatte dann diese ganze Administration zu führen, als um diese Getreidespeicher ging. Das hat ihn beschäftigt gehalten, das hat ihn abgelenkt. Aber dann auf einmal sieht er seine Brüder wieder. Die kommen dahin, wollen Getreide kaufen und seine Brüder haben ihn ja erstmal nicht erkannt. Ja, als ich diesen Bericht mal gelesen habe, ich habe das schon öfters durchgelesen, hatte mich das erst erstaunt gedacht, wieso erkennen die ihren Bruder nicht? Na gut, da sind ein paar Jahre ins Land gegangen, da erinnert man sich, aber wenn es auch so ein ägyptischer Beamte war, dann hat er noch so Sachen getragen und war geschminkt und was weiß ich, dann ist er natürlich schon mal schwieriger zu erkennen. Außerdem hat Josef mit seinen Brüdern über einen Dolmetscher gesprochen, obwohl sie ja dieselbe Sprache sprechen, aber das wussten ja die Brüder nicht. Also von daher gesehen haben seine Brüder ihn nicht erkannt, aber er hat sicherlich die Brüder sehr leicht erkennen können, weil die auch als Gruppe unterwegs waren. Und so hatte Josef da jetzt einen kleinen taktischen Vorteil, weil er eben schon im Bilde war, was läuft, und seine Brüder überhaupt nicht. Und wie reagiert nun Josef in dieser Situation? Diese ganze Vergangenheit, das, was er vielleicht im Kopf schon versucht hat abzuhaken, das kocht auf einmal wieder hoch und holt ihn ein. Der Ärger, die Wut, all das kommt wieder hoch. Und wie reagiert er? Und wenn wir das mal ein Stück weit ausblenden, dass wir die Geschichte schon kennen und uns mal ganz neu einlassen auf diese biblische Geschichte, was ich übrigens sehr empfehlen kann, wenn man die Bibel liest und wenn man vielleicht schon ein paar Jahre im Glauben ist, dass man sich mal wieder ganz neu auf die biblischen Geschichten einlässt und sie liest, als ob man sie zum ersten Mal liest. Da kann man nämlich neue Dinge entdecken. Und so war es bei mir jetzt auch, als ich das nochmal neu gelesen habe und dann gesehen habe, ja, Josef spielt seine Spielchen mit seinen Brüdern. Und wenn man mal ausklammert, wie es am Ende ausgeht, dann ist gar nicht klar, was da eigentlich in Josef losgeht. Will Josef Rache nehmen an seinen Brüdern? Macht er sich lächerlich über sie? Er steckt den Finger genau in die Wunde. Er fragt sie aus und er unterstellt ihnen, Spione zu sein. Spione aus Kanaan, das ist eine absurde Unterstellung. Aber manchmal, ja, wenn man so in ein fremdes Land kommt, dann wird man ausgefragt und da wird einem alles Mögliche unterstellt, ist mir auch schon so gegangen. Das ist manchmal ganz schön absurd, so diese Grenzkontrollen, was da so passiert. Und so war es jetzt auch und da haben sich die Brüder erstmal gewundert, warum ihnen das da so geschieht. Das war ja auch Unrecht im Grunde genommen. Und am Ende beschließt Josef, dass ein Bruder eben da bleiben muss, weil seine Brüder behauptet haben, es gibt noch einen weiteren Bruder, der Benjamin, aber der Jakob hat darauf bestanden, dass der zu Hause bleibt. Er hat gesagt, ja, Josef hat gesagt, ja, das sollt ihr mir beweisen, indem ihr den bringt und bis dahin lasse ich einen hier als Pfand. Und dann haben sie den Simeon dagelassen und sind dann wieder zurückgekehrt zu ihrem Vater mit dem Getreide. Und waren sehr erstaunt, als sie in ihrem Getreidesack an der Raststätte auf einmal das Geld wiederfanden, mit dem sie eigentlich das Getreide bezahlt hatten und waren schockiert. Und hatten schon in dem Moment ein schlechtes Gewissen und spürten, hier ist Gott am Werk. Aber sie sind dann zurück zu Jakob und Jakob war unbeirrt, er wollte Benjamin nicht freigeben. Am Ende war es einer der Brüder, der dann darauf bestanden hat, dass Jakob eben Benjamin nun mitschickt, weil die Not so groß war, die Hungersnot, dass sie nochmal nach Ägypten gehen mussten. Außerdem war ja Simeon noch dort, das schien Jakob nicht ganz so sehr zu stören, wie dass er Benjamin mitschickt, aber irgendwann konnte man Jakob auch davon überzeugen, dass er nun Benjamin mitschickt mit den anderen, neun Brüdern zurück nach Ägypten. Und dann eskaliert das Ganze weiter. Josef lässt seinen Silberkelch im Benjamins Getreidesack verstecken. Und als die Brüder dann aufbrechen mit dem Getreide, dann rast ihnen ein Beamter hinterher und stoppt sie und sagt, ihr habt den Silberkelch meines Herrn geklaut. Und die sagen, nein, das haben wir nicht. Das haben wir ganz gewiss nicht. Und wenn das jemand von uns, diesen Silberkelch hat, dann soll er sterben. Und dann geht der Beamte die Getreidesäcke nach und nach durch, fängt beim Ältesten an, hört beim Jüngsten auf und tatsächlich in Benjamins Getreidesack war dieser Kelch. Und die Brüder sind zutiefst bestürzt. Wie kann das nur passieren? Und in dieser Situation ist es dann Juda, der sagt, nein, das darf nicht sein. Tut Benjamin nichts an. Lieber soll ich sterben, lieber soll ich hier bleiben, aber tut Benjamin nichts an. Und das ist das, was Josef dann bewegt. Aber warum dieser ganze Umweg? Warum macht Josef solche Possen? Er hätte ja auch gleich, als er seine Brüder erkannt hat, sagen können, oh, jetzt treffen wir uns wieder. Jetzt sind so viele Jahre ins Land gegangen. Lasst uns doch vergessen, was hinter uns liegt. Ich vergebe euch einfach und wir können wieder zueinander finden. Aber das hat Josef nicht getan. Er hat seine Brüder da auch durch eine Achterbahn geschickt, in der sie vieles durchlebt haben, was Josef durchlebt hat. Wollte er es ihnen also heimzahlen? Eins ist für mich deutlich, Josef ist sehr emotional berührt. Wir lesen mehrfach in der Geschichte, wie Josef sich zurückgezogen hat, weil er die Tränen nicht zurückhalten konnte. Und das war vor allem auch damals in der Kultur noch mal stärker als heute, aber heute hat sich im Grunde genommen das auch nicht so sehr geändert, dass es doch etwas peinlich ist, für einen hochstehenden Beamten in der Öffentlichkeit zu weinen. Und deswegen hat er sich da zurückgezogen, weil er wollte nicht seine Schwäche gegenüber seinen Brüdern zeigen, weil er so berührt war von der Situation. Und er merkt, dass es in seinen Brüdern arbeitet, dass da was im Gang ist, dass sich da was verändert. Und das führt letztendlich dazu, dass er sich dann in den Versen, die wir vorhin gehört haben, mit seinen Brüdern zu erkennen gibt und sagt, ich bin Josef. Und seine Brüder sind in einer Schockstarre. Denen steht einfach nur der Mund offen. Und die wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Und Josef muss es nochmal zweimal sagen. Ja, ich bin Josef. Josef, das hatten wir doch schon abgehakt. Das haben wir doch schon versucht zu verdrängen, was da gelaufen ist. Er lebt. Und dann spricht Josef den Elefanten im Raum an. Er sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Dieses Unrecht habt ihr getan. Josef spricht es an. Seine Brüder haben ihn als Sklaven verkauft. Er kehrt das nicht unter den Teppich und sagt, oh, das ist ja vergessen oder ach, das ist ja gar nicht passiert oder reden wir nicht drüber. Er spricht es an. Aber dann hat er eine neue Perspektive und er sagt, ich zürne nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Und ich habe mir das nochmal genauer angeschaut, die Formulierung im biblischen Text, in der hebräischen Sprache, in der das formuliert wurde. Und da heißt es, wenn man das wörtlich übersetzt, für das Leben hat Gott mich vor euch hergeschickt. Also für das Leben, nicht nur um euer Leben, sondern allgemein das Leben. Denn Josef hat sehr vielen Menschen das Leben gerettet, indem er eben dieses Getreide so gut gemanagt hat. Für das Leben hat Gott mich vor euch hergeschickt. Also da ist etwas Gutes passiert. Wichtig ist aber, nicht das, was die Brüder taten, war gut, sondern Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Und das ist eine Perspektive, die so nur Josef formulieren kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir selber auch mit solchen Prozessen von Vergebung und Versöhnung zu tun haben. Josef war in dieser Situation das Opfer und nur er konnte sagen, ja, es ist etwas Schlimmes vorgefallen, aber Gott hat es zu etwas Gutem gebracht. Man stelle sich das mal umgekehrt vor. Man stelle sich vor, jetzt käme es zu dieser Szene, Josef und seine Brüder, Josef gibt sich zu erkennen und die Brüder sagen, ah, Josef, ach, du lebst ja noch, ah, und jetzt bist du ja dieser Beamte und hast so vielen Leuten das Leben gerettet. Ah, dann ist ja ganz gut, dass wir dich nach Ägypten verkauft haben als Sklaven, weil jetzt konntest du ja so vielen Menschen das Leben retten. Meint ihr, dann hätte eine Versöhnung stattgefunden? Unwahrscheinlich. Nur Josef selbst kann diese Perspektive für sich sehen. Josef öffnet die Tür zur Versöhnung, nur er kann das tun. Aber seine Brüder brauchten noch lange, um das Geschehene zu verarbeiten. Es war sogar nach Jakobs Tod noch ein Thema. Also dann sind ja die Brüder alle nach Ägypten gekommen und Jakob ist nach Ägypten gekommen, dann haben sie dort gelebt, hatten ein schönes Land dort. Und dann aber nach Jakobs Tod kam das Thema wieder hoch. Dann heißt es in Kapitel 50, ab Vers 18, und seine Brüder gingen hin und fielen vor Josef nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und wiederum ist es sehr spannend, sich das im hebräischen Text anzuschauen, das zu übersetzen. Und da heißt es nämlich wörtlich, ihr meintet es böse mit mir, doch Gott gedachte es zum Guten. Gott gedachte es zum Guten. Nochmal zum Vergleich, in der Luther-Übersetzung heißt es, Gott gedachte es gut zu machen. Da könnte man den Eindruck erwecken, dass es Gottes Handeln, dass die Brüder Josef in die Sklaverei verkauft haben. Aber das ist nicht die Aussage, dass das Unrecht gut ist und von Gott gewollt. Nein, es ist böse, was da geschehen ist. Und es ist falsch und es ist nicht in Gottes Sinne, was die Brüder gemacht haben. Aber Gott gedachte es zum Guten. Er hat das umgekehrt. Er hat es zu etwas Gutem gewandelt. Etwas, was so viel besser war, als was man sich sonst hätte ausdenken können. Aber die Sache an sich ist böse. Doch Gott kann es zum Guten wandeln und er hat es hier getan. Und darauf konzentriert sich Josef. Er hält nicht Rückschau. Er hält sich nicht auf mit allem, was hätte sein können, sondern er vertraut auf Gott und er blickt nach vorne. Und das finde ich ganz entscheidend für solche Situationen, wenn das Leben nicht nach Plan verläuft. Josef war auch ein Mensch, der gut planen und organisieren konnte, sonst hätte er nicht diesen Job bekommen. Aber am Ende hält er sich nicht auf damit, sondern wenn es schief läuft, dann blickt er nach vorne und er vertraut auf Gott. Er nimmt jede Lebenssituation an und macht das Beste draus. Und wer ist eigentlich der Geschädigte? Josef ist natürlich das Opfer und seine Brüder sind die Täter. Das brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber am Ende haben seine Brüder noch länger an dieser Sache zu knabbern. Selbst nach Jakobs Tod beschäftigt sie das noch und Josef hat das schon längst abgehakt. Ich interessiere mich für Radsport und da gab es neulich einen Unfall, einen ganz schlimmen Unfall. Da war ein Massensprint und der Sprinter, der vorne weggefahren ist, der ist da nach rechts gefahren und hat da jemand abgedrängt, bis der in die Bande gerauscht ist mit 80 km/h und dann auf dem Kopf gelandet. Und der musste dann ins Krankenhaus, war im künstlichen Koma und der Sprinter war zwar als erster im Ziel, aber wurde natürlich disqualifiziert. Er war der Täter und der andere war das Opfer. Mittlerweile ist zum Glück der Geschädigte außer Lebensgefahr, wird allerdings noch einige Zeit behandelt werden müssen. Erstmal klar, wer ist der Täter, wer ist der Geschädigte. Aber ich glaube, dass dieser Sprinter, dass dieses Ereignis ihm noch eine ganz lange Zeit nachgehen wird und er sich fragen wird, was habe ich da nur für einen großen Fehler gemacht, den größten Fehler in meinem Leben vielleicht. Und in so einer Situation will ich wirklich nicht sein. Ich habe neulich ein Interview mit ihm gesehen, wo er unter Tränen gesagt hat, wie ihm das leid tut und auch, dass er eben nicht zurückgehen kann, dass er es nicht rückgängig machen kann. Von daher gesehen, es ist klar, es gibt den Täter und es gibt das Opfer, aber letztendlich will ich auch noch weniger Täter sein als Opfer, weil dann ist man noch mehr geschädigt langfristig gesehen. Und so war das auch bei den Brüdern. Und wir sehen in dieser Geschichte, Vergebung, Versöhnung ist ein langer Prozess und das ist schwierig. Ansonsten hätte Josef ja gleich am Anfang sagen können, ach, ich vergebe euch, alles nicht so schlimm, schwamm drüber, wir vergessen es mal. Aber so funktioniert das nicht, sondern es ist ein langer Prozess. Aber diese Geschichte ist inspirierend dafür, dass es eben diese unerwarteten Wendungen geben kann. Nicht immer erleben wir es so, aber es ist eine Inspiration, darauf hinzuarbeiten, darauf hinzuleben. Jetzt ist die Geschichte von Josef auch ein bisschen speziell, denn Josef hat ja Einblick in die Zukunft gehabt. Er hat ja so die Gabe der Traumdeutung, er hat ja von Gott auch manche Dinge offenbart bekommen, dass seine Brüder ihm zu Füßen liegen würden und so. Bei anderen Personen in der Bibel ist das nicht ganz so. Wir kennen noch eine andere Person in der Bibel, Daniel, der konnte auch Träume deuten, das war später dann in der Zeit von babylonischen Exil und noch darüber hinaus. Und der hatte ein paar Freunde gehabt und die haben sich der Anordnung des babylonischen Königs widersetzt. Der babylonische König wollte, dass sein Standbild verehrt wird, dass er wie ein Gott verehrt wird. Und diese Freunde haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir haben nur einen Gott, Jahwe, und nur den beten wir an und dich beten wir nicht an. Und dann war der König Nebukadnezar sehr verärgert und hat gesagt, naja, wenn ihr mich nicht anbeten wollt, dann gibt es nur eins, dann kommt ihr hier in den Feuerofen. Und jetzt will ich mal sehen, ob ihr nicht doch niederkniet, wenn jetzt die Musik spielt. Und dann ist es sehr spannend zu hören, was die Freunde dann antworten. In Daniel 3, Verse 17 und 18 heißt es, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Den Vers hat man vielleicht noch im Ohr, aber dann der nächste Vers. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Wenn er es nicht tun will. Das heißt, die drei Freunde wussten nicht, dass Gott sie im Nachhinein tatsächlich aus dem Feuerofen erretten würde, sondern die haben das wohlwissend, diese Verehrung verweigert, dass das ihr Tod sein könnte und ein qualvoller Tod sogar. Und von daher gesehen, das ist auch die ganze biblische Wahrheit, wenn wir sagen, es gibt nicht immer dieses Happy End, zumindest nicht in diesem Leben. Wir leben in der Zuversicht, dass es am Ende der Zeiten Jesus wiederkommen wird, dass es das jüngste Gericht geben wird und dass da Dinge geklärt werden können, die in diesem Leben nicht geklärt werden. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. und auf die wir auch vertrauen können. Aber in diesem Leben bleiben Dinge ungeklärt. Das ist die Realität. Und nicht immer gibt es ein Happy End, so wie mit Josef und seinen Brüdern. Und selbst dort sehen wir, dass es auch kompliziert war und auch noch ein Nachspiel hatte, dass dann die Sippe in Ägypten blieb und dann kam ein anderer Pharao und dann sind sie in der Sklaverei gelandet und dann kam Mose und hat sie da wieder rausgeführt. Also es ist eine Geschichte, die noch weitergeht mit vielen Höhen und Tiefen. Aber was ich damit sagen will, es ist nicht immer unser Leben ein Walt Disney-Film. Also Walt Disney hat diese Geschichte verfilmt von Josef, aber andere Geschichten der Bibel haben sie nicht verfilmt. Aber die Bibel ist ein Buch für das ganze Leben und das hat nicht immer dieses Happy End. Aber die Bibel zeigt uns, wie wir mit dem echten Leben umgehen können, wie wir damit rangehen können. Nämlich, indem wir im Vertrauen auf Gott leben, egal was kommt. Und wie wir nach vorne schauen, wie wir auf Gott, auf Jesus schauen und nicht immer erwarten können, dass Dinge so werden, wie wir es gerne hätten, aber dass wir dennoch mit Zuversicht nach vorne schauen können. Denn wir wissen, dass wir diesen Gott haben, der größer ist als der König Nebukadnezar und die anderen Hindernisse. Ein Gott, der auch mit uns ist, wenn wir im Gefängnis sitzen, wenn wir am wirklichen Tiefpunkt in unserem Leben angelangt sind und wenn der Strohhalm, den wir bekommen haben in Form des Bäckers und des Mundschenks, wenn der nicht zu greifen scheint, dass Gott dennoch da ist und dass er dennoch wirkt, auch dort, wo wir es eben nicht sehen können. Auch wenn das Leben nicht nach Plan verläuft, kann Gott etwas Gutes daraus machen. Die Tiefpunkte, die wir erleben im Leben, die sind möglicherweise tatsächlich nicht gut, aber Gott ist trotzdem da und er kann wirken. Und das ist immer die Herausforderung, in der wir stehen, in der auch ich stehe, das dann auch zu glauben. Das ist dann eine Entscheidung, daran festzuhalten, sich davon ermutigen zu lassen, von der Geschichte von Josef und auch von anderen, dass Gott trotzdem da ist und dass er wirkt in den unterschiedlichen Lebenssituationen. Und ja, das ist meine Ermutigung und Lehre, die ich daraus gezogen habe, die ich euch gerne weitergeben will, dass wir eben mit dieser Zuversicht alles, was wir in unserem Leben erleben, angehen können. Amen.